Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcast. In Folge 12 wollen wir auf den 15. Spieltag zurückblicken. Und ich sage euch eins, wir haben einige in petto. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich. Ja, wie du schon richtig sagst, der 15. Spieltag hatte die ein oder andere Überraschung parat und daher freue ich mich tierisch auf diese Folge.
So Hannes, was ist denn dir vom Spieltag hängen geblieben? Punkte waren es ja als Bayern-Fan diesmal nicht.
Ja, was ist hängen geblieben? Der FC Bayern ist mal nicht 0-1 in Rückstand geraten. Die Freude darüber war riesig. Ja, du applaudierst, danke, danke. Was dann natürlich passiert ist, darüber möchte ich jetzt weiter nicht reden, müssen wir jetzt hier im Detail nicht ausführen.
Ist ja kein Problem, mach ich.
Vielmehr ist mir eigentlich im Gedächtnis geblieben am Freitagabend, dass keine WhatsApp-Nachricht von dir kam, worüber ich ja sehr verwundert war, weil normalerweise dauert es ja Sekunden nach einem Rückstand oder nach einer Niederlage der Bayern, dass du irgendwie deinen Senf dazu gibst. Daher.
Da kann sehen, wie gut meine Abendunterhaltung im Gegensatz zu deiner war.
Ja, deine Nachricht auf meinen Nachfragen dann irgendwann um Mitternacht war dann auch ziemlich kryptisch. Ich sag mal so, du warst anderweitig beschäftigt, in Klammern, richtig. Punkt, 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 Zwinker, Zwinker. Also war deine sehr kurze Unterhaltung, deine Worte waren denn geil, mit Ansage, Flick raus.
Ja, und der Inhalt besteht noch jetzt. Sag ich auch weiterhin. Und werde das in den folgenden Minuten gnadenlos auswälzen.
Oh Mann.
Aber mal zum Gesamteindruck für den normalen Fußballfan.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Das war schon ein krasser Spieltag, oder? Also der hatte vieles, was wir auch in dieser Konzentriertheit lange nicht mehr hatten. Einfach an Top-Spiele, die echte Top-Spiele auch waren. Da gucken wir gleich in die genauen Daten rein. Überraschung gab's. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Allein schon aus Gründen Charlottenburgs. Und das eine oder andere Schmankerl auch an Toren. Also wir wollen nachher noch das Tor des Spieltags küren. Ich sag mal so, mir ist es jetzt nicht so leicht gefallen. Ich habe eher einen ganz bunten Blumenstrauß.
Geht mir ganz genauso. Sowohl bei der Torepisode des Spieltags als auch beim Most Involved Player werden wir wahrscheinlich heute mehrere Kandidaten auftischen, um uns dann am Ende für einen entscheiden zu müssen. Von daher, wie du schon sagst, absolut genialer Spieltag. Wir können ja mal anfangen, so ein bisschen uns vom Groben zum Feinen zu arbeiten. Nach 4 Spieltagen haben wir jetzt endlich mal wieder die 30-Tore-Marke geknackt, 32 an der Zahl. Und Überraschung, auch das 1-1 ist zurück. Nach 3 Spieltagen ohne 1-1 und auch generell nur 2 Unentschieden an den letzten beiden Tagen, sind es mal wieder die Bremer, auf die Verlass ist. 1-1 in Leverkusen, das war insgesamt das 25. 1-1 dieser Saison. Top-Ergebnis in der Liga und 6 davon allein gehören den Bremern.
Ja, vor allem erstmal Chapeau nach Bremen, dass die einen Punkt geholt haben. Es ist ja nicht so, dass ich sie gnadenlos mit meinem Tippen in die Pfanne gehauen habe und Leverkusen einen 6-0-Sieg zugestanden habe. Aber
knappes Ding.
Knappes Ding. Vor allem die Hörer unter unseren Podcast-Followern, die es mit Bremen halten, werden mich ja verflucht haben und umso mehr sich gefreut haben, dass ich halt falsch lag, nachdem das Ding durch ist. Aber wenn man mal tiefer in diese Partie eintaucht, dann muss man ja auch wirklich wieder eingestehen, dass das ein knallharter Einbahnstraßenfußball war. Leverkusen hat einfach mal geschmeidige 705 Pässe gespielt. Bremen dazu im Kontrast 242. Die Bremer haben 3 Schüsse abgegeben in 90 Minuten bis zum Abpfiff. Genau der eine ging dann rauf. Natürlich sagenhafterweise von Toprak, dem Ex-Leverkusener, raufgebracht. Wenn Leverkusen natürlich umso glücklicher, darauf kommen wir auch nachher noch zu sprechen, zum Ausgleich kam. Was in der Endkonsequenz vielleicht die logische Folge war für den Aufwärtstrieb, dass dann so ein Gurkentor fallen muss. Und für mich kann das halt ein Ansatz der Bremer sein zum Klassenerhalt, aber dauerhaft zu sagen, wir wollen bloß das Spiel des Gegners zerstören, das kannte ich so aus den 90ern bisher im Norden nur von Hansa Rostock. und sollte vielleicht nicht die Dauerlösung in Bremen sein, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Stichwort effektive Spielzeit, Hannes. Ist es nur ein Eindruck gewesen oder waren die wirklich so wenig in Ballbesitz oder Ballkontrolle?
Ja, tatsächlich. Also ich hätte auch zwei Zahlen parat, um das einmal zu unterstreichen, wie wenig Werder Bremen an diesem Spiel teilgenommen hat. Also die Pässe der Bremer sind der Flop 4-Wert aller Teams in dieser Saison. Und damit besetzen die Bremer tatsächlich bei den 10 schlechtesten Passwerten in einem Spiel mittlerweile 4 Ränge, nämlich 2, 4, 6 und 8. Also Respekt dafür. Und wie du es auch schon angesprochen hast, tatsächlich, die Bremer hatten 11 Minuten und 24 Sekunden effektive Ballkontrolle in diesem Spiel.
Das kannte ich tatsächlich. Also da wären Erinnerungen an das Spiel gegen Bayern wach, wo man auch 1-0 führte mit dem Antifußball, aber einem genialen Moment. Und dann versuchte das über die Zeit zu retten und wegzuverteidigen. Ne? Die gute alte Restverteidigung, die wird da fehlinterpretiert in meinen Augen. Und gibt für die Hörer zur Einordnung, was ist denn der Durchschnittswert in der Liga? Wir sind die Top-Mannschaften und vor allem, was ist bei Bremen eigentlich Usus? Weil ich meine, dass das sonst nicht so ein Katastrophenwert ist, auch wenn es jetzt kein Top-Wert ist.
Ja, absolut. Also der Durchschnitt in der Liga liegt bei 22 Minuten und 35 Sekunden. Das ist sozusagen der Durchschnitt, dass ein Team in einem Spiel in effektiver Ballkontrolle ist. Der Top-Wert gehört nach wie vor den Dortmundern. Knapp über 31 Minuten, gefolgt von den Bayern mit 30 Minuten und 24 Sekunden. Den geringsten Wert insgesamt haben tatsächlich die Kölner. 17,5 Minuten effektive Ballkontrolle pro Spiel. Und um den Wert der Werderaner mal ein bisschen einzuordnen, der Durchschnitt liegt bei knapp über 19 Minuten. Das zeigt nochmal deutlich, wie wenig tatsächlich die Bremer jetzt gegen Leverkusen am Ball waren. Und insgesamt verteilt sich das über die Saison hinweg, aber in voller Bandbreite. Also man hatte noch einmal weniger Ballkontrolle, das war am zweiten Spieltag gegen Schalke, da waren es sogar unter 11 Minuten. Wir haben das Spiel, wie von dir angesprochen, gegen die Bayern, da waren es unter 13. Wir haben aber auch absolute Spitzenwerte dabei, wie zum Beispiel am siebten Spieltag gegen Köln, wo man über 32 Minuten in Ballkontrolle war.
Das wundert mich überhaupt nicht. Wenn man sieht, was Köln auf dem Platz zaubert, auch gegen Freiburg, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, eine Vollfarce. Und die Professionalität in diesem Verein lässt mich immer mehr zweifeln, was die überhaupt noch in der Bundesliga zu suchen haben. Jüngste Beispiel war jetzt wieder, die haben 3 Spieler jetzt in die zweite Mannschaft abgeschoben, davon ein Jugendspieler, den sie gerade erst im Mai letzten Jahres einen Profivertrag gegeben haben, wo ist das jetzt für die Lizenz wieder gemacht worden, jetzt kann man den wieder abschieben, weil soll erfüllt und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, wenn die Lizenzkataloge wieder ausgefüllt werden müssen. Ich verstehe es nicht, auch die Transfers, die sie von extern geholt haben, ich glaube, dass bis auf Duda nicht einer annähernd eingeschlagen oder so. Aber beruhige ich mich an dieser Stelle noch, führe später weiter aus, wollen wir mal den Prolog nicht aufhalten.
Du wirst noch Gelegenheit dazu bekommen, weil die Kölner, respektive die Freiburger an diesem Spieltag noch wahrscheinlich häufiger heute Thema sein werden. Lass uns, bevor wir in die Kategorie, in unsere Rubriken starten, noch einen Blick auf die Tore an diesem Spieltag werfen. Wie schon gesagt, 32 Tore an der Zahl, davon insgesamt lediglich 4 Stück nach offensiver Phase. Absoluter Tiefswert der Saison und 2 dieser Tore sind den Freiburgern zuzuschreiben, die sonst ja eher über die Standardsituation kommen, wie jetzt auch beim 4. Tor gegen die Kölner.
Ja, also ich muss mir dann manchmal schon milde walten lassen für gewisse Mannschaften. Umso mehr freut es mich erstmal für die Freiburger, ja? Dass sie jetzt ihre Pflichtsiege in Anführungsstrichen einfahren, um erstens das Thema Klassenerhalt zeitnah einzulösen. Wiederum muss ja Gladbach die Bayern schlagen, weil sonst Freiburg auch noch an den Fohlen vorbeigezogen wäre, im Kampf um Europa so ungefähr. Und wenn man sich mal ansieht, also du hast es schon gesagt, Freiburg tut sich in dieser Saison eher schwer mit Toren aus Positionsangriff. Und wenn selbst die sich sauber durchkombinieren können, respektive man sich das Abwehrverhalten oder den Abwehrversuch der Kölner ansieht. Das ist schon fast eine Pflichtverweigerung. Also was wollen die denn da hinten machen? Also entweder gehen sie wenigstens mal auf den Körper, aber die haben denen ja mehr oder weniger den Tag der offenen Tür 5-mal angeboten. Und das macht mich fassungslos. Und das wiederum kann viele Schalke-Fans mit Hoffnung inspirieren lassen, dass der Zug noch lange nicht abgefahren ist für sie zum Thema Klassenerhalt.
Ja, also die Freiburger, um das auch nochmal zu unterstreichen, das absolute Team der Stunde, 5. Sieg jetzt in Folge, nachdem man gegen Bielefeld, Schalke, Hertha und Hoffenheim gewonnen hat, jetzt 15-0 die Kölner weggefegt. Also da absolut geiler Lauf und jetzt auch noch geile Tore dazu. Machen wir weiter. 13 Tore sind nach Standardsituationen gefallen. Das ist der Top-2-Wert in dieser Saison. Und darunter waren 5 Elfmeter und ein Jubiläum, nämlich wir haben den 50. verwandelten Elfmeter in dieser Saison. Zur Einordnung, wir sind am 15. Spieltag. In der letzten Saison hatten wir den 50. verwandelten Elfmeter am 29. und in der vorletzten am 22. Spieltag. Das ist doch unfassbar, oder?
Ich sag's mal ganz ehrlich, wir feiern ja hier gerne Rekorde, Topwerte, Höchstwerte und individuelle Spitzenleistung. Aber ich sag's genauso deutlich, mich kotzt die Art und Weise an, wie hier aktuell Elfmeter gepfiffen werden. Und ich habe wirklich den großen Wunsch als Fußballfan, dass am Ende der Saison das Schiedsrichterwesen, die DFL und somit die gesamten Clubs an einen Tisch setzen und mal sehr offen das Thema besprechen. Was wollen wir hier eigentlich und was hilft der Sportart und macht sie nicht lächerlich? Für was inzwischen permanent Elfmeter gepfiffen werden? Also da haben sich jetzt nun Spieler als auch Trainer mehrfach drüber aufgeregt, ob es ein Hummels war oder ein Christian Streich, der auch sehr treffend meinte, für mich gehört für einen Strafstoß immer noch ein Foul dazu. Dass das Foul einen Kontakt impliziert, ist richtig, aber andersrum funktioniert es nicht. Der Kontakt allein sollte nicht ausschlaggebend sein, dass wir hier auf Strafstoß entscheiden. Weil das zieht halt auch ein Spielerverhalten und eine Spielergeneration nachfolgend halt mit an, die nur ein Ziel hat. Irgendwo einen Kontakt im Strafraum herstellen, einen perfekten Fall und den noch perfekteren Oscar-reifen Schrei hinterher zu schieben, damit man darüber Kapital schlagen kann. Und das ist in meinen Augen nicht der Fußball, der sein sollte. Und da ist echt die Hoffnung, wirklich spätestens am Ende der Saison mal drüber nachzudenken, ob man den Fußball so weiterlaufen lassen soll, weil wiederum der an sich, und da bin ich auch immer noch ein Fan vom VAR, dass diese Technologie und diese Systematik eingeführt wurde. Aber diese gesamte Foul-Problematik macht den VAR noch lächerlicher, als er eh schon ist. Mit all seinen Problemen, die er immer noch hat, ne? Ohne Frage. Aber das macht die ganze Sache zur Farce und bringt den VAR erst recht in Misskredit, weil dann minutenlange Diskussionen wegen sinnlosester Aktionen sind, wo man einfach sagen kann, lass doch das Spiel bitte weiterlaufen.
Ja, und on top dazu kommen natürlich auch die zahlreichen fragwürdigen Handelfmeterentscheidungen. Jetzt nicht nur wieder am 15. Spieltag, sondern es zieht sich auch durch die gesamte Saison, wo man sich dann, wie du schon sagst, minutenlang die Wiederholungen anschaut, um nur einen Funken Absicht zu unterstellen. Von daher kann ich dir nur beipflichten, in der Hoffnung, dass sich das entweder vielleicht jetzt im Laufe der Saison wieder ein wenig relativiert oder spätestens dann in der Analyse nach der Saison, sind wir da mal froher Hoffnung, dass das nicht weiter überhand nimmt. Machen wir weiter bei den Standardtoren. 2 Tore nach Freistoß haben wir in diesem Spieltag zu verzeichnen und darunter endlich mal wieder ein direktes Freistoßtor. Und ich sehe Steffens Mundwinkel gehen nach oben.
Und ich sag dir, was ein Sahnestück in der alten Försterei. Und er nagelt ihn gerade los unter die Latte. Sensationell, Robert Andrich. Es war eins dieser Freistoßtore direkt an der Strafraumkante, wo die ja wirklich im Anzeigenhäuschen schon das Torkärtchen in der Hand haben mit der nächsten Zahl. Weil es sich wirklich ankündigte. Und wirklich beeindruckend daran, die Mauer springt ja mit den langen Kerls auch wirklich hoch. Und er hebt das Ding butterweich genau an der Stelle rüber, rein ins Tor. Ich weiß nicht, ob er unhaltbar war, aber er war einfach so gut platziert, dass ihn nun wirklich nur ganz wenige hätten rausfischen können und Kuhn Castells zum Glück nicht. Ja? Und geiles Ding. Also Robert Andrich mit einer Meisterleistung. Wir kommen im Detail noch auf das Unionsspiel zu sprechen. Aber an dieser Stelle schon mal den Hut gezogen vor der Leistung.
absolut. Dann haben wir noch 4 Tore nach Eckstoß zu verzeichnen und 2 Tore nach Einwurf. Eine unserer absoluten Lieblingskategorien. Du darfst gerne mal auf das eine Tor, nämlich dass der Dortmunder Bezug nimmt. Zu dem anderen kommen wir später noch beim Blick auf die Hauptstadtclubs.
Genau, also mal zur Einordnung. 15. Spieltag, 2 Tore nach Einwurf. Das waren erst insgesamt 15 Tore die Saison nach dem Einwurf. Und das ist deshalb bei uns ein Steckenpferd, weil wir, wenn wir mit Clubs sprechen, auch immer darauf hinweisen wollen, was sie noch liegen lassen. Und jetzt können wir das hier das Geheimnis lüften. War unsere Idee. Nein, Spaß beiseite. Wir haben vor wenigen Wochen ein Telefonat, ein Zoom-Call mit Borussia Dortmund gehabt, in Person von Sebastian Kehl und dem dortigen Chefspielanalysten. Und neben einigen anderen Themen haben wir auch klar aufgezeigt, hört zu, ihr spielt tollen Fußball, habt viele Tore auch in den letzten Jahren geschossen, aber ihr lasst sträflich Tore nach Einwürfen liegen, welche Chancen euch das bietet. Vor allem in so ganz knappen Spielen. Es war cool, wenn man bei einem 4-0 noch das 5-0 nach dem Einwurf macht, aber oftmals braucht man eben für eine Partie, wie sie auch in Leipzig war, so einen Dosenöffner. Ne? Wenn nichts aus dem Spielfluss heraus klappen will. Wir hatten einen klaren Fall hier, Dortmund, erste Halbzeit, 0 Torschüsse. Das hatten wir das letzte Mal, da hatte ich dich direkt in der Halbzeit nämlich noch angefixt und gefragt, sag mal, wann war denn das letzte Mal? Und du dann auch raushautest, letzte Saison genau einmal am 11. Spieltag gegen die Bayern. Und dann braucht man schon den McLaurin als Zeitreisetool, um in die Saison 18-19 zurückzureisen, wo es am 18. und 4. Spieltag dazu kam, dass Dortmund vor dem Pausenpfiff nicht zum Torschuss kam, nämlich gegen RB Leipzig und gegen die TSG Hoffenheim. Und dann hast du so eine Partie, und das Bild ging ja auch durch die sozialen Medien, dass unser, ich sag mal, thematischer Einwurf vielleicht bis in den Mannschaftskreis vorgestoßen ist. Erling Haaland in der Kriegerposition 1 steht bereit vorm Einwurf und ist bereit, die Leipziger Hälfte zu erobern. Und wenn man mal nur ihn beobachtet beim Einwurf, wie der dann aufzieht und wirklich Sturm Richtung Tor einschlägt, statt, ja, wir behaupten jetzt mal den Ball und hoffentlich geht nichts schief, das Ding dann auf Reus gibt, der noch bürstergültiger das Ding rüberlegt. Sancho schiebt unbedrängt ein. Also der hatte im Umkreis von 8 Meter keinen Gegenspieler mehr.
Ja.
Ist genau das, was wir da angesprochen haben. Du kannst mit wenigen Spielern schnell Raumvorteile schaffen, wenn alle Beteiligten daran wissen, wohin die Reise gehen soll. Das beginnt beim Einwerfer, das beginnt beim ersten Kontakt. Und zwar einem, der den Ball mitnimmt und nicht annimmt. Weil dann kann ich der Gegner meistens schon wieder stellen. Und das klappte da natürlich wunderbar und sollte auch für andere Teams, die vielleicht Probleme im Spielaufbau haben, wenn zum Beispiel mal Schlüsselspieler fehlen oder so, sich immer auf Basics zurückbeziehen können. Ne? Wie können wir trotzdem zu Torerfolgen kommen? Und da blicke ich auch Richtung Charlottenburg, wo genau solche Ideen auch gnadenlos ein Manko sind. Es gibt keine Idee, außer Kunja macht einen geilen Ball. Und das war in Bielefeld auch wieder eine Problematik. Aber dazu später. Aber dieser kleine Einwurf zum Thema Einwürfe. Für uns ein kleines Herzensthema, weil man es wirklich schnell eintrainieren kann, vor allem ergänzend mit Videotraining, dass man den Spielern einimpft, welche Aufgabe hat wer nach dem Einwurf und was kann man daraus machen.
Genau. So, und die Mathe-Genies unter uns stellen fest, 4 Tore nach offensiver Phase, 13 nach Standards, da fehlen noch 15 und ja, tatsächlich, die restlichen 15 Tore sind nach Umschaltverhalten gefallen. 47% absoluter Saison-Top-Wert und das Interessante ist, dass sich knapp 2/3 dieser 15 Tore allein auf 3 Teams verteilen. Wir haben 3-mal die Gladbacher dabei. Unglaublich, 3 Tore nach Umschaltverhalten gegen die Bayern. Daran wird deutlich, wie genau der Plan von Rose aufgegangen ist, gegen die Bayern zu bestehen. Unfassbar. 2-mal die Freiburger gegen die Kölner und 4-mal Schalke 04. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich niemand daran geglaubt hat, dass die Schalker jemals 4 Tore in dieser Saison schießen, auch noch 4 Tore nach Umschaltverhalten zu erzielen, absoluter Wahnsinn.
Ja, ist natürlich auch ein taktischer Kniff, wenn du merkst, du hast im Spielaufbau nichts zu melden, sagst du dir, bitte die 3, die es können nur noch. Ja,
ja, und das spiegelt sich auch an den Torbeteiligungen der Schalker wieder, da kommen wir nachher noch wieder. Wir haben ja gesagt, man kann sich schwer entscheiden an diesem Spieltag, wer hier den meisten Einfluss hatte aufs Spiel. Ich denke, da werden wir noch heute 1 oder 2 Schalker zu nennen. Ansonsten haben wir noch einen Topwert der Saison nur am anderen Ende, nämlich den geringsten Wert der Saison, 3 Tore nach Zufall sind gefallen, 9% Anteil. Das waren die Tore der Leverkusener, das erste der Freiburger und das Tor der Leipziger gegen Dortmund.
Ja klar, Hertha hat ja auch kein Torhüter.
Sehr schön, dann machen wir den Deckel drauf, indem wir noch das unwahrscheinlichste Ergebnis des Spieltags kühlen. Und auch da sind wieder die Schalker zu nennen. Das 4:0 gegen Hoffenheim hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,9%. Vorhergesagt war hier ein 2:1 der Hoffenheimer mit 8,7%. Dann würde ich sagen, springen wir eine Rubrik weiter.
Die Torepisode des Spieltags.
Wir hatten es ja schon zum Start. Es fiel wirklich schwer, das großartigste oder das beste Tor des Spieltags zu küren. Machen wir es mal einfach. Hannes, grenz doch mal deine Favoriten ein.
Also bei mir sind es tatsächlich 4 Tore geworden, die da in die engere Auswahl kommen. Und ich würde einfach mal mit den 3 anfangen, die es nicht geworden sind.
Also alle Gladbacher Treffer.
Nicht ganz, aber zumindest eins. Also ich habe tatsächlich das 3. Tor der Gladbacher bei mir mit aufgeschrieben. Am Ende schlänzt Neuhaus das Ding da in den Winkel. Absolut geiles Tor, natürlich auch hohes Pressing und begünstigt durch dann den 3. Abspielfehler der Bayern im Spielaufbau. Aber du musst diese Momente natürlich auch nutzen. Das haben die Gladbacher in dem Spiel bravourös bewiesen, dass erstens der Plan aufgegangen ist und zweitens sie auch die Klasse haben, um die Dinger dann zu machen. Das 2. Tor, was bei mir in die engere Auswahl gekommen ist, ist das 5. Tor der Freiburger. Offensive Phase, 30 Sekunden, am Ende haut Höfler das Ding unter die Latte und wir haben eine indirekte Beteiligung von Nils Petersen noch mit dabei. Einfach ein total schöner Spielzug gewesen, also so Richtung Schönheitspreis ist das Tor bei mir ganz weit oben mit dabei. Und das 3. Tor, was ich hier noch nenne, was es nicht geworden ist für mich, war das 1. Tor der Schalker. Umschaltverhalten, 9 Sekunden und das war dann halt dieser Auftakt zum 4:0 und der erste Treffer von Matthew Hoppe. Also Harit hat ja da den Assist gegeben, dass Schalke tatsächlich noch einen Spieler im Kader hat, der so eine Pässe spielen kann und dann auch vorne einen drin hat, der so eiskalt das Ding da ins Tor lupft. Das war schon schön anzusehen, hat sich ja dann auch durch den Rest des Spieles gezogen. Willst du deine Auswahl auch noch kurz geben oder soll ich meinen Gewinner noch kurz küren?
Also auf jeden Fall, das Schalker-Ding ist bei mir auch mit dabei. Dann das Einwurftor, weil, wie gesagt, das wirklich ein Steckenpferd ist von uns, von Dortmund gegen Leipzig als Brustlöser. In Erinnerung möchte ich auch rufen, den Stuttgarter Auftritt in Augsburg, denen wir wirklich auch einen Sieg zugetraut haben, die aber noch umso mehr mich wieder geflasht haben mit ihrem Umschaltverhalten. Die haben jetzt das 13. Tor im Umschaltverhalten, glaubt nur, die Bayern haben noch mehr. Wenn ich mich ganz so irre. Und der überragende Ball von Kempf im Stile eines Quarterbacks über das komplette Spielfeld in die Endzone, wo Sosa, glaube ich, es ist, der dann querlegt und Wamangituka den reinmacht, wenn ich mich ganz dumm irre. Geil. Also Stuttgart weiterhin mit dem verrücktesten Aufstiegsjahr. In dem Sinne, wenn man mal sieht, auswärts alles, daheim fast nichts. Also 4 Punkte haben sie gerade mal zu Hause eingefahren, immer noch sieglos daheim. Und auswärts brillieren sie sensationell, egal wie der Gegner heißt. Dortmund alles rasiert, in Augsburg sich nicht irritieren lassen und wieder einen Sieg eingefahren. Geil, das macht wirklich weiterhin Freude. Und trotzdem muss man auch sagen, Stuttgart jetzt 10. Das klingt jetzt so... Naja, ne? Das sind 21 Punkte. Das ist nur eben 3 Punkte hinter Gladbach und den Konsorten da anzusiedeln. Und hätte Hertha sich halt nicht blamiert, mal wieder, hätten die jetzt Tuchfühlung zumindest schon mal zu Stuttgart, ne? Und dann sowas ähnliches wie ein Fernglas nutzen können, um mal wirklich nach oben zu blicken. Aber nun gut. Das wären so meine Top-Favoriten. Okay. Neben natürlich allen Gladbacher Toren.
Mein Gewinner für mich am Ende dann doch mit ziemlich großem Abstand, weil dieses Tor hat einfach so viele Facetten. Vielleicht ist es ja auch dein Gewinner. Also für mich ist es das 2:0 der Dortmunder gegen RB Leipzig. Ein absolut geiles Tor. Offensive Phase. 17 Sekunden hat es gedauert. Dazu muss man sagen, es ist erst das 5. Gegentor von Leipzig gewesen nach offensiver Phase. Weniger hat eben nur der BVB kassiert. Das 1 3, der Anschlusstreffer der Leipziger war auch nach offensiver Phase, das war das dritte Gegentor für die Dortmunder. Aber zum Tor, Haaland bekommt den Ball im offensiven Mittelfeld. Also ich als Nicht-Dortmund-Fan muss ja schon über dieses Tor schwärmen, ich will gar nicht wissen, wie du dich fühlst bei diesem Tor. Und setzt sich denn da gegen 4 Leipziger durch, sowohl mit seinem Körper als auch mit dem Dribbling, macht er die da schwindelig, spielt dann nach außen, orientiert sich dann in Richtung Strafraumzentrum, übrigens im Vollsprint, also der passt den Ball weg und geht im Vollsprint Richtung Zentrum, während andere gucken, ob der Ball auch ankommt oder ähnliches, nee, Kopf runter und Richtung Strafraum, weil er genau weiß, wo der Ball am Ende landen wird, nämlich auf seinem Kopf. Ja, währenddessen spielen Sancho, Kahn und Guerrero so ein bisschen Tiki-Taka im Strafraum. Und am Ende landet dann der Ball tatsächlich butterweich von Sancho auf dem langen Pfosten bei Haaland auf dem Kopf. Also das Tor hatte für mich alles. Das war so ein bisschen Ibrahimovic im Zentrum und ein bisschen Barca und ganz, ganz viel Haaland.
Das war wirklich Fußball vom Feinsten. Also was du schon sagst, ist ja die Gesamtkomposition, allein der Haaland-Aktion. Der kriegt den Ball, stellt erstmal einen Körper rein, da fliegt der erste Leipziger von der Druckwelle schon weg. Und dann, du hast das richtige Stichwort mit Ibrahimovic gegeben, weil ich musste mich dann an ein Zitat zurückerinnern von Ibrahimovic, als es um auch einen Dribbling ging, wo er meinte, ich ging nach links, er folgte mir, ich ging nach rechts, er folgte mir nochmal, ich ging wieder nach links und er ging sich eine Bratwurst holen. Und so ließ der einfach mal den kompletten Defensivverbund in der Auftakthandlung schon stehen. Und dann war ich halt geil fand, was du auch sagst, die Ersten machen dann schon das Insta-Selfie und haken ab mit der Nummer, weil haben wir mal wieder was dreimal gerade ausblicken können. Dann kommt auch ein ordentlicher Pass mal nach außen. Also nicht, dass er in Schönheit stirbt und sich dann festdribbelt. Nein, der wusste, okay, ich habe jetzt meinen Raum geschaffen für den Pass, ne? So geil, dass die Vorarbeit war, aber jetzt muss ich das Ding auch fertig kriegen und spielt einen scharfen Ball nach außen, dass der gesamte Angriff in Bewegung bleibt und vor allem die gesamte Party sich weg von ihm orientiert und er damit den straighten Weg in den Strafraum eben aufsuchen kann. Und wie das dann noch vollendet wird, geil. Also da passte wirklich alles und dann drückt er da glaube ich noch den Klos oder den Halstenberg weg. Ist ja auch schwer, mal die mal auseinanderzuhalten. Und jagt ihn da in die Maschen. Geil. Aber ohne das Einwurftor davor kriegst du diese Leichtigkeit nicht hin, weil auch ein Sancho dann wieder mit vollem Selbstvertrauen unterwegs ist. Und es macht mir so unglaublich viel Spaß, dem Sancho jetzt wieder zuzusehen in den letzten 2-3 Wochen, weil der auf dem besten Weg ist, zu seiner Form der Vorsaison zurückzukehren. Nee, setze ich mein Däumchen und die Goldmedaille auf dieses geile Tor obendrauf.
Sehr schön, dann können wir die Kategorie auch abschließen und weitermachen.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Ich habe heute 3 Zahlen mitgebracht.
Den ganz großen Koffer dabei.
Ich denke, du wirst eine davon erraten. Bei der ersten wird es dir wahrscheinlich ein bisschen schwerfallen, aber wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Also die erste Zahl bezieht sich auf ein Spiel und lautet 3802.
Könnte die Erfahrung sein?
Ja, sehr gut. Und zwar ist es die Erfahrung der Partie Gladbach gegen Bayern München. Gladbach mit 1612 Bundesliga-Einsätzen, Bayern mit 2190. Das war der Topwert der Saison. Bisher hatten den Topwert die Bayern und die Dortmunder gehalten am 7. Spieltag. Das waren 3518 Einsätze. Und dahinter auf Platz 3, Spieltag 1, Bayern gegen Schalke, 3431. Absoluter Wahnsinn. 9 der ersten 10 Plätze sind mit Beteiligung der Bayern. Um im Vergleich auch nochmal den Durchschnitt so der schlechtesten Club oder der mit den geringsten Erfahrungen sind natürlich die Bielefelder mit 164, dann kommen die Kölner mit 609 und dann kommt der VfB mit 693.
Wahnsinn. Also, du hast auch angemerkt, also da war auch alles drin in der Partie, also nicht nur Lewandowski-Tor, ne? Sondern, also die haben sich beide gegeben, bloß hat Gladbach einfach noch mehr Zucht dieses Mal gehabt, respektive hat dann auch seine Chance genutzt. Also ich glaube, Jonas Hofmann hat in all seiner Zeit in Dortmund, wenn er überhaupt mal gespielt hat und nicht verletzt war, beileibe nicht so 2 abgezockte Tore gemacht. Das ist absolut großartig gewesen. Und vor allem machte er diese abgezockten Tore gegen Manuel Neuer. Ja? Auch das gelingt jetzt bei Weitem nicht jedem. Ja?
Wir haben ja schon vom Matchplan der Gladbacher so ein bisschen gesprochen. Deswegen bringe ich jetzt mal kurz die zweite Zahl rein. Die lautet 63 Minuten und 40 Sekunden.
Ist die effektive Spielzeit gesamt in der Partie gewesen?
Genau, du bist ein Fuchs. abgesehen davon, dass es damit eine der, der spielreichsten Partien der Saison war, ist eigentlich die Verteilung interessant. Die Bayern haben nämlich ihren Saison-Top-Wert gebracht in diesem Spiel. 36 Minuten und 48 Sekunden. Der Schnitt der Bayern liegt normalerweise, hatten wir vorhin schon, bei knapp 30 Minuten. Die Gladbacher hingegen haben ihren Flop-Wert der Saison geliefert. Gerade mal 16 Minuten hatten die effektiv Ballkontrolle. Ihr Schnitt liegt normalerweise bei 24,5. Und nicht nur das, auch die Dauer der kontrollierten Episoden der Gladbacher im Schnitt fast 2 Sekunden geringer als beim Rest der Saison. Bei den Bayern 1,5 Sekunden höher als der Rest der Saison. Und dazu kommt noch, die Bayern haben 700 Pässe gespielt in diesem Saison, in diesem Spiel. Das ist der Top-11-Wert der Saison. Nur einmal waren die Bayern selbst besser, nämlich am letzten Spieltag gegen Mainz. Also da wieder, die Gladbacher hatten einen klaren Plan, hatten die Spieler ja auch selbst nach dem Spiel in den Interviews gesagt, Ball erobern und schnell hinter die Kette kommen. Absolut grandios gemeistert.
Also gut, dafür muss man nicht Albert Einstein sein, um versuchen, so die Bayern zu schlagen. Muss dann eben bloß klappen im Abschluss. Deshalb meine ich auch, ich hatte für unseren Kunden sportwetten.de schreibe ich immer Berichte, basierend auf den Stats und Daten, die wir zu der jeweiligen Paarung haben, über die wir hier auch sprechen. Und da meine ich auch, also Gladbach ist bei Weitem nicht in der Form, in der sie sich jetzt vielleicht sogar schon wieder wähnen, ne? Aber sie haben halt die unglaublich guten Spieler und Mittel, um gegen Top-Teams zu bestehen und die wirklich in die Bredouille zu bringen. Das heißt nicht, dass sie hinten reindrücken maßlos, sondern sie einfach überwinnen mit den Mitteln und auch der Art, wie das andere Team spielen will. Und so schaffst du es auch übrigens in der Gruppe gegen Inter Mailand, Real Madrid und andere Truppen zu bestehen, weil die per se ja schon sagen, okay, wir wollen den Ball haben und sehr schön, dass die Gladbacher auch anwesend sind und die sich dann allerdings ganz schön umgucken mussten, warum denn jetzt die Genossen da ständig führen, ja? Und das ist schon wirklich eine geile Leistung von Gladbach. Aber ich sehe diese Mannschaft bei Weitem noch nicht jetzt 10 Spiele in Folge gewinnen. Ich glaube, die packen sich demnächst direkt wieder auf die Nase in irgendeiner Nonsenspartie. Und kleiner Zwink mit dem Zaunfall nach Dortmund. Vielleicht ist es auch noch nicht der Trainer, den Dortmund braucht. Auch wenn er schon mit Borussia fehlerfrei schreiben kann. Ja? Vielleicht bräuchte man da einen anderen Kollegen, der nicht nur Umschaltfußball kann.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du einen Ausrutscher der Gladbacher vorhersagst. Wir kommen ja nachher noch zum Tippspiel und dann wirst du auf mein Ergebnis nochmal hören.
Sehr gut.
Dritte Zahl von diesem Spieltag ist 27.
Das könnten Torschüsse sein.
Absolut richtig, und zwar die der Stuttgarter gegen Augsburg. 27 Torschüsse, also wir hatten ja am letzten Spieltag 4 Spiele mit über 20 Torschüssen. An diesem Spieltag war es nur dieses eine. Diese 27 Torschüsse ist der Top-Wert für den VfB in dieser Saison und insgesamt der Top-2-Wert der Liga. Nur Leipzig hat einmal öfter aufs Tor geschossen am 5. Spieltag gegen Hertha BSC. Das Interessante ist, 7 der 27 Torschüsse waren in der Crunch-Time. Insgesamt, also Crunch-Time ist die letzte Viertelstunde des Spiels. Insgesamt haben die Stuttgarter da jetzt 53 Mal aufs Tor geschossen, nur Dortmund hat mit 56 häufiger aufs Tor geschossen in der Crunch-Time.
Stuttgart schon in Zweitliga-Zweiten stark in der Crunch-Time gewesen, ich glaube 10 Treffer allein im Aufstiegsjahr in der Phase gemacht. War ganz lustig, Kollege Philipp Meise von Stuttgarter Nachrichten schrieb dann auch, ich sag mal, recht zotige Anmerkung zum Umgang mit der Chancenverwertung, dass da mehr gewesen wäre. aber wie gesagt, auswärts Stuttgart, klar, auf Kurs Klassenerhalt. Jetzt muss es auch mal zu Hause zünden, damit wirklich auch fast der Stempel in vielleicht schon 4, 5 Spielen drauf gemacht werden kann, je nachdem, wie die Party unten im Keller läuft, genau. Ja gut, das waren echte Bretter. Fließender Übergang zur nächsten Kategorie. Und lass uns doch mal den Spieler des Spieltags küren.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Wir haben ja gesagt, ist schwer. Also es haben wirklich sehr viele Spieler groß aufgedribbelt. Aber mein Favorit kommt aus Schalke. Da war ich sogar mal ganz generös und habe wirklich nur auf die Stats geguckt.
Aber du sagst jetzt, okay, erzähl mal.
Also meiner ist Amine Harit. Der Mann hat mehr Täler durchschritten in den letzten Wochen, Monaten auf Schalke als der gesamte Club schon fast. Der hat jetzt sein 100. Spiel am Samstag für die Knappen gemacht. Also in einem Verein, wo er auch doch häufiger mal das Personal wechselt und ihm auch eine Art Mentalität an den Tag gelegt wurde und vieles mehr, tat sich dann ein Leistungsträger. Und ja, der hat unglaublich Formtiefs, weil er hat fast so lange auch nicht mehr getroffen, wie Schalke nicht gewonnen hat, nämlich 22 Spiele in Folge nicht. Aber welche Klasse, und die hat er wirklich drauf, dieser tödliche Pass durch eine Abwehr, hat er an diesem Spieltag gleich dreimal gebracht. Und das Geile war zu sehen, und das kriegst du vielleicht auch nur mit einem jungen Stürmer wie dem Hoppeln, weil da war es ganz klar, der Mittelfeldspieler diktiert, wie der Torschuss zu kommen hat. Harit spielt den Ball und du siehst spätestens, glaube ich, beim dritten Tor, wie Hoppe dreimal seinen Laufweg nochmal ändert, weil er sieht, Mist, der will den woanders hinspielen, anders als ich ihn eigentlich haben wollte. Und Huntelaar vielleicht oder so wäre früher gar nicht diesen Weg mehr gegangen, sagt, hier, dein Fehler, ich habe den Ball anderswo hinzubekommen. Und Hoppe sagt, mach ich. Die anderen zwei gingen auch schon so geil, kommen den dritten Mal ja auch noch. Und dass du dem dann auch noch den vierten Treffer mustergültig auflegen, dem Harit, und er dann auch Silber trifft, geil. Das war für mich das ganz große Besteck.
Dem kann ich nur zustimmen, bin ziemlich glücklich, dass du auch Harit hast, weil den habe ich jetzt bei mir unterm Strich auch stehen. Aber ansonsten hat dieser Spieltag, wir hatten es vorhin schon mal angekündigt, mal wieder gezeigt, wie abhängig teilweise einzelne Clubs von einzelnen Spielern sind. Hat sich an diesem Spieltag wieder unfassbar gezeigt. Also über Haaland haben wir schon gesprochen, 2 Tore, 1 Pre-Assist gemacht. Die Gladbacher, Stindl, 2 Assists, 1 indirekte Beteiligung, Jonas Hoffmann, 2 Tore, 1 Assist, auch Silva bei Eintracht Frankfurt, 2 Tore gemacht, 2 Elfmeter, aber die musst du halt auch erstmal machen, Gonzales beim VfB auch, 1 Tor selber gemacht, an einem weiteren beteiligt, und Matthew Hoppe, klar, 3 Tore, 1 indirekte Beteiligung und eben Harit, der sein Tor auch selber mit eingeleitet hat, mit einem Pre-Assist. Insgesamt an allen Toren beteiligt, an der Hälfte der Torschüsse beteiligt und auch noch an 15% der Episoden. Nicht immer nur S04 bashen, sondern auch mal loben, wenn es mal gut gelaufen ist. Von daher muss man an dem Spieltag einfach mal sagen, Respekt vor dieser Leistung.
Und wer weiß, wann es mal wieder was Erwähnenswertes im Positiven gibt. Also toi, 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 hat jetzt nicht wieder eine 30er-Serie gestartet.
Ich wollte jetzt sagen, mit der nächsten Saison sprechen wir denn wieder.
Nee, wir reden ja nur über Bundesliga und nicht über Regionalliga. So, geilster und längster Prolog aller Zeiten. Jetzt müssen wir fast schon aus Gas treten, denn wir wollen ja natürlich auch über die Hauptstadtclubs sprechen. Und lass uns doch mal entspannt rübergleiten.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Fangen wir vielleicht mit einem kürzeren Teil
an. Nur um mal meine Vorbereitung jetzt auf die Kategorie. Also wir reden ja über die Hauptstadtclubs und dann gucken wir mal, wer ist der MIP der Clubs und so weiter. Bei mir steht bei Hertha BSC, MIP gibt kein 3 Ausrufezeichen.
Also ich sag mal, da muss man sehr pädagogisch wertvoll unterwegs sein und sagen, dass da irgendwas lief, ne? Und ich komme auch gleich drauf zu sprechen, warum das bei mir auch eher so eine sekundäre Auswahl war. Das war richtig schlecht und wir hatten gerade über die Abhängigkeit von ganz eindeutigen Schlüsselspielern gesprochen und der fehlte bei Hertha mit Kunja. Der ist halt dann auch dummerweise kurzfristig ausgefallen, heißt per se konnte das Trainerteam halt keinen ganz klaren Plan B in der Trainingswoche einplanen, ne? Sondern der ist halt wirklich kurzfristig ausgefallen. Für Kunja spielte dann Mittelstädt, finde ich ja immer so eine Semi-Lösung, allein schon deshalb, weil er aus Datensicht dann noch der auffälligste Herthaner war mit 4 Torschussbeteiligung. Da muss man allerdings gleich mal im Detail sehen, was das für welche waren, und eine war so eine Schlüsselszene. Hintergrund: Ich erkenne bis heute keine Spielidee bei Hertha BSC. Ich weiß nicht, wie sie zu Toren kommen wollen, geschweige denn erstmal zu Torabschlüssen. Beispielszene gleich zum Auftakt. Mittelstädt prügelt den Ball, glaube ich, 2-mal ganz gut rein in den Strafraum. Dann 1-mal sehr lang. Da kommt für mich völlig überraschend jetzt das neue Hobby von Pekarik. Immer sehr weit und tief rein in den gegnerischen Strafraum und legt den dann Richtung Elfmeterpunkt zurück. Und dann können sich Luke Bacchio und Cordoba scheinbar nicht einig werden. Völlig überraschend, Cordoba ist übrigens der Mittelstürmer, ne? Da hat erstmal im Zentrum kein anderer was zu suchen. Und die hauen sich beim Torschussversuch praktisch gegenseitig die Füße weg. Dann zweiter Versuch Mittelstädt. Irgendwie so eine Halb- oder Nichtsflanke vors Tor, die aber deshalb so schlecht kommt, Luke Bacchio dann auch sagen muss, ja, aufs Tor kriegst du nicht. Ich versuche sie akrobatisch zurückzugeben. Und Cordova mit allem außer einer Körperspannung versucht dann den Ball auf Kassen zu bringen. Heißt, im Kopf stimmt es gerade bei allen Angreifern nicht wirklich. Und auch in der Entstehung, wie der Ball da hinkommen soll. So, dann Mittelstädt, Torschuss versucht. Ich glaube schon dann zweite Halbzeit oder so. Da kombinieren die sich schon fast mal an den Strafraum, dass es aussieht wie Fußball. Und dann ist es so, Bielefeld wehrt den ersten Ball ab. Der Ball prallt zu Mittelstädt weg. Halb linker Hand steht Luke Bacchio bereit, um tief geschickt zu werden in den Strafraum. Weißt du, ist eine unübersichtliche Situation, könnte man noch was draus machen. Was macht Mittelstädt? Lässt den Ball vor sich runtertropfen und zimmert einfach rauf auf den Kasten. Das kann nicht sein. Heißt, der hat weder einen Marschbefehl, wie man daraus Torgefahr entwickelt, noch einen Instinkt aktuell scheinbar. Ja? Ich möchte ihn ja nicht absprechen, dass er Bundesligaspieler ist, aber die wenigsten im Hertha-Kader verhalten sich aktuell wie Bundesliga-Profis. Und da geht der Blick dann eben Richtung Trainerteam. Gibt es eine Spielidee? Wie kann man die adaptieren? Oder, und da, also kommen wir mal einen Deckel drauf auf die Bielefeld-Partie. Also wir können noch über das Einwurftor gleich sprechen. Das können wir gerne machen, weil da können wir auch noch einen Kritikpunkt setzen. Aber schon mal der Blick voraus auf Union. Denen fehlt seit 5 Spieltagen der wichtigste Spieler, vermeintliche Art mit Max Kruse. Ne? Was machen die? Die ändern ihre Grundaufstellung und ihren Spielstil. Und den haben sie vielleicht schon mal eingeübt oder zumindest ihren Spielern in kürzester Zeit eingeimpft, wie man trotzdem zum Torerfolg kommt. Aber dazu gleich mehr. Lass uns mal kurz noch über das Tor von Bielefeld sprechen, weil am Ende des Tages war das so eine von 2 richtig guten Aktionen der Bielefelder und Glückwunsch an Ex-Unioner Uwe Neuhaus und Marshall Harte, dass die Hertha niedergerungen haben. Einwurf. Und man sieht ja schon, wie der anläuft, dass das Ding verdammt weit kommt.
Das hat mich so ein bisschen, schön, das hat mich so an Sonntag, 10 Uhr, Kreisliga erinnert und dann so, der wirft weit, genau. Vorsicht, der wirft weit.
Hat der Trainer gesagt. Ja, scheinbar nicht. Und Labbadia stellt sich ja wirklich darauf hin, danach sagt er wohl in irgendeinem Nachspielinterview, das haben wir in der Analyse schon identifiziert und angesprochen. Wann, wo und wie intensiv. Scheinbar landet es immer noch nicht bei den Spielern. Da muss man auch mal über Vermittlungstaktiken und Strategien und pädagogische Konzepte nachdenken. Wie man Spielern Spielinformationen vermittelt und nicht nur die 3 Minuten vorm Spiel, sondern die gesamte Trainingswoche systematisch über. Und dann kommt hinzu, er hat eine Körperspannung oder Einstellung dann im Strafraum. Der Toussaint geht hoch, glaube Pekarek lässt sich einfach, also der Jabo drückt ja noch nicht mal ernsthaft, der dreht sich einfach rein in dieses Duell. Der
dreht sich nur.
Und dreht sich aber vor allem dann gleich zum Ball, weil er eben das Ding reinhauen will in die Maschen. Und Pekarek fliegt da auf wie ein Irrer einfach durch die Luft und sagt, ja, wie willst du denn da eine Stabilität haben? Da fällst du halt hin. Und sagt Deckel drauf, es war ein Katastrophenspiel. Ich wünsche Hertha, dass sie jetzt mal wirklich ernsthafte Schlüsse ziehen und überlegen, wie sie nach vorne spielen wollen, weil das waren jetzt schon wieder ein Pflichtspiel, wo sie hätten Punkte sammeln müssen und sei es erstmal für den Klassenerhalt. Und jetzt haben die noch so 2-3 Partien dieser Kategorie und dann kommen schon wieder die Bayern. Klar kann auch da aus Tradition ein gutes Spiel bei rumkommen, aber ich würde nicht immer darauf setzen, die wichtigen Punkte gegen Bayern München zu holen. Kleine Empfehlung vom Rande. Decke drauf auf Hertha. Macht an diesem Spieltag wirklich nicht mehr Spaß, drüber zu reden, zu Union. Ich hatte es gerade angeschoben, Spielstilwechsel. Union, das hat uns ja auch verblüfft, hatte bis zum 10. Spieltag schon 8 Tore im Positionsangriff geschossen. Ich glaube, in der gesamten Vorsaison waren es 4 Stück, 3 Stück, irgendwas in der Region. Der Rest waren Standards und Umschaltverhalten. Das klappte dann auch noch, weil die hatten bis zum 10. Spieltag auch schon 8 Buden nach ruhenden Bällen gemacht und glaube erst so 4 Stück im Umschaltverhalten. Kruse weg, Spielaufbau entsprechend nicht mehr so umsetzbar, weil kannst du auch nicht 1-1 ersetzen, geht in ganz wenigen Mannschaften. Was macht Union? Besinnt sich auf die Basics. In den 5 Spieltagen seitdem haben sie wieder 10 Tore geschossen, 5 nach ruhenden Bällen, 4 im Umschaltverhalten, nur noch 1 im Positionsangriff. Was haben sie noch gemacht? Sie wechseln zwar ab und zu noch wechselnd hinten, ob es eine Dreier- oder eine Viererkette ist, alles gut, funktioniert beides. Das Entscheidende ist aber vorne, dass sie nicht mehr mit 2 Flügeln spielen, sondern mit einer Doppelspitze. und damit nochmal das Mittelfeld verstärken, weil da immer dann so ein Zwischenweltenspieler mit auftribbelt. Das Spiel, der Spielaufbau im normalen Spiel sich wieder viel mehr auf Dribbel fokussiert hat. Deutlich höhere Torschussbeteiligung in den letzten Wochen, vor allem mehr Episodenbeteiligung, weil das ständig gesucht wird. Und das war auch das Schlüsselmomentum, warum es für Union, das muss man auch ehrlich sagen, nicht so gut lief in dieser Partie. Wolfsburg hat ein unglaubliches Pressing aufgezogen, weil die sich scheinbar gesagt haben, so, jetzt kriegt Union mal Union-Fußball auf die Knochen. Und die sind wirklich teilweise zu dritt auf Trimmel rauf, wenn der auf eine rechte Verteidigerposition angespielt wurde für den Spielaufbau. Und der konnte auch irgendwann anders nicht mehr, als das Ding dann auch mal brachial nach vorne zu prügeln. Und es ist dementsprechend auch kein Zufall, dass der Ausgleich in der Phase fällt, wo ich echt dachte, puh, heute wird es aber richtig schwer. Und dann machen sie halt eine Balleroberung, schalten schnell um und dann ist das Ding drin. Auch das ist ein wunderschönes Tor von Becker. Weiß nicht, ob der so geplant war. Vor allem, nachdem er nach 70 Sekunden schon den Riesen liegen lässt, wo er aufs leere Tor schießt, aber auch eben am Tor vorbei. Und das Freistoßtor haben wir schon zu Recht gefeiert. Aber auch das zur Entstehung dieses Momentums, ne? Da musst du auch erstmal hinkommen, weil warum Arnold da dann so ungeschickt als erfahrener Spieler da noch den Arm rausfährt, ne? Avoni kriegt den, glaube ich, nicht mehr so. Und außerdem ist dann immer noch ein Hüter da. Und dann haben die halt so eine Goldmomentum da am Strafraum und hauen den ein. Aber ich sag mal, das Glück musst du dir erarbeiten. Das macht Union. Das hat Trimmel neulich auch im Interview jetzt gesagt, die Woche. Die gehen immer ran und sagen, wir wollen unsere Basics erstmal erfüllen. Und das heißt Laufleistung und Zweikampfhärte. Der Gegner soll im Zweikampf immer spüren, dass die da waren. Und dann fangen wir irgendwann an mit Fußballspielen, wenn es klappt.
Dazu kommt, also ich erinnere mich an die Folgen zum Anfang der Saison, wo wir eigentlich so ein bisschen Geraldo Becker gebasht haben, weil dem irgendwie nichts gelungen ist. Der hatte den Ball und du hast dich gefragt, wo ist eigentlich deine Spielidee, wo ist dein Plan? Völlig überfordert, Abschlüsse, wo er hätte passen sollen, keine Flanken, wo er hätte flanken sollen. Also da hat irgendwie nichts gepasst. Und das hat sich halt in den letzten Spielen gewandelt. Also du merkst, dass da erstens Selbstbewusstsein ist und dass da auch die Spielidee jetzt von Union zu ihm zu passen scheint. Also nicht nur im letzten Spiel, wo er mit Avoni so harmoniert hat, auch jetzt wieder Unruhe herrscht und an den Offensivszenen beteiligt. Von daher gut für ihn, gut für Union. Fünftes Spiel in Folge wieder jetzt ohne Niederlage. Erst zwei Saisonniederlagen generell, ja. Gleich auf mit Leverkusen, Bayern, Leipzig.
Auch Hut gezogen und vor allem das alte Mantra, wenn Spieler technisch nicht so gut ist, ist es immer gut, wenn der zweite Kontakt schon der Schuss ist. Ja? Und das hilft beiden Spielern wirklich. Also die müssen nicht aus dem Positionsangriff ihr Ding da lösen. Aktuell quasi Glücksfall, dass Kruse nicht da ist, aber ich hoffe trotzdem, dass er wirklich zeitnah fit zurückkehrt. Weil ich glaube, es könnte langsam kippen, das Momentum, weil die Gegner stellen sich ja auch irgendwann darauf ein und geben vielleicht Union auch noch mehr den Ball. Und übrigens nochmal Stichwort Zweikampfhärte, ne? Union hat die drittwenigsten Zweikämpfe geführt. Heißt, auch geiles Pressing anlaufen, ne? Und Hertha hat aktuell die meisten Fouls gespielt in der Bundesliga mit 215 Stück. Union kommt weit dahinter mit 189. Also der Foul, beziehungsweise ist ja meistens dann die Grätsche, ist ja oft so das Eingeständnis der eigenen Abwehrschwäche. Das kommt bei Hertha auch noch hinzu. Kein Plan nach vorne und hinten brennt es dann auch noch lichterloh. Und an die Wurzeln muss dringend jetzt mal gepackt werden. Spieler des Spieltags, beide Namen sind für mich schon heute öfter gefallen bei Union oder Unioner Spieltags. Becker, wunderschönes Tor, am Ende auch die meisten Torschussbeteiligung und direkt dahinter Andrich, ebenfalls mit einem Traumtor, allerdings nahm schon nur 4 Torschussbeteiligung, hat am Ende die meisten Kilometer noch abgespult mit knapp über 12 Kilometer und die meisten Zweikämpfe für Union auch gewonnen.
Kann ich so unterstreichen, auch ich habe mir Robert Andrich aufgeschrieben, mit den Stats und dem Tor am Ende, glaube ich, da zu Recht der MIP.
Gut, Deckel drauf auf die Hauptstadt, es war wieder ein Schwarz-Weiß-Momentum am Wochenende für die beiden Clubs. Schauen wir doch mal auf den kommenden Spieltag, ob es da besser laufen könnte, beziehungsweise noch besser für Union.
Das Read the Game-Tippspiel.
Union empfängt Bayer Leverkusen. Was sagst du und die Maschine?
Also erstmal muss man ja nochmal kurz wohlwollend erwähnen, dass wir beide das Union-Spiel richtig getippt haben. Mit einem 2:2, also da Expertise absolut vorhanden. Über die restlichen Ergebnisse brauchen wir jetzt erstmal nicht reden, egal.
So, ich habe da super performt.
Ja, aber das war jetzt das einzige Spiel, was wir komplett richtig getippt haben. Natürlich haben wir bei Bielefeld und Hertha haben wir beide wenig Tore vorher gesagt. Auch das hat einigermaßen gestimmt. Und zumindest bei Augsburg gegen VfB waren wir auch bei der Toranzahl in der richtigen Richtung. Union gegen Leverkusen. Maschine sagt 2:1 für Union. Ich glaube da leider nicht dran und sage 3:1 für die Leverkusen.
Ich sage ein Unentschieden voraus. Leverkusen ist gut, aber auch bei Weitem gerade nicht so in der Form, wie sie es noch vielleicht vor 3-4 Wochen waren, als sie das Momentum auf ihrer Seite hatten. Allerdings wird Florian Wirtz zurückkehren. Beachtlich, jetzt erst gecheckt, auch wieder, wie krass der schon Einfluss auf die Leverkusener Mannschaft hat. Der 17-Jährige hat einfach mal 30% der Leverkusener Tore in dieser Saison seine Beteiligung. Ich sag 1:1 und wird geil, weil wahrscheinlich alle Tore gleich zu Beginn fallen. Union und Leverkusen, die Top-Teams bei frühen Führungen und frühen Toren in der Bundesliga. So, dann Traumspiel Hoffenheim gegen Bielefeld. Da blickt die Fußballwelt den gesamten Nachmittag drauf. Was sagst du und die Maschine?
Die Maschine sagt 3:1 für Hoffenheim. Ich bin bei einem 1:1 unentschieden.
Ich bin mal funky. Auswärtssieg Bielefeld. Wolfsburg gegen Leipzig. Könnte ein richtig geiles Spiel werden.
Die Maschine sagt ein 2:0 Auswärtssieg für Leipzig vorher. Ich bin beim 2:2 unentschieden.
Mist, hatte ich auch schon wieder. Kommt, mach ich auch. So, jetzt wird's richtig schön. Krise United. Köln gegen Hertha BSC.
2:1 für Hertha, sagt die Maschine.
Sag ich auch.
Und ich sage 1:0 für Köln.
Okay, Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Also in den letzten Jahren wurde ja immer Schützenhilfe von Schwarz-Gelb geliefert, wenn es in Mainz nicht rund lief. Da war allerdings meistens auch schon die Saison gelaufen. Das können die sich dieses Mal nicht erlauben, wenn man nochmal eine reelle Chance auf die Topplätze haben will. Ich sag 2:0 Dortmund.
Dann bist du auf jeden Fall von der Tendenz her genauso wie ich und die Maschine. Die Maschine erhöht allerdings auf 4:0. Ich erhöhe auf 6:1.
Du weißt, hat bei mir super geklappt. Also alle können schon mal schönes Remis bookmarken. So, Bremen gegen Augsburg wird auch ein Spiel für die Götter. 0:0.
Maschine sagt 2:1 für Werder und für mich ist das ein klassisches 0:0. Wobei ich gerade überlege, ob ich Bremen auf 1:1 auf Bremen ist Verlass.
Stimmt. Stuttgart gegen Gladbach wird auch ein echtes Spektakel, wenn Stuttgart endlich mal die Heimschwäche ablegt. Wie gesagt, wir hatten es vorhin gerade mal 9 Tore zu Hause von den sagenhaften 30 Stück. Ich sag mal ein 1:2 für Gladbach.
Die Maschine sagt ein 2:1 für Stuttgart und ich sage, dass die Stuttgarter den Heimtorbann brechen. Ich sag 4:1 für Stuttgart.
Nicht schlecht. So, Bayern gegen Freiburg. Das Team der Stunde tritt in München an. Ich sag dir, Freiburg gewinnt da. 1:0.
Die Maschine sagt ein 4:0 für die Bayern voraus. Daran glaube tatsächlich auch ich nicht. Ich sage 3:3 unentschieden.
Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Wird ein 3:1 für Frankfurt.
Sascha Rita ist ja der Meinung, dass Schalke jetzt eine Serie starten kann. Ja, glaube ich auch. Nur nicht
auf Amazon Prime oder wo?
Ich glaube auch, dass sie eine Serie starten, allerdings nicht in die Richtungen, die sie sich selber wünschen. Auch ich sage tatsächlich 3:1 für Frankfurt. Die Maschine sagt 2:1 für Frankfurt.
Alles klar. Cool. Damit ist der Spieltag-Tipp vollendet. Wir sagen danke fürs Zuhören, hoffen uns auch nach dem kommenden Spieltag wiederzuhören. Danken für euch, zuverlässigen Hörern, fürs fleißige Teilen auch des Podcasts. Wir haben stetigen Zulauf bei Zuhörern. Und immer her mit euren Fragen. Dazu werden wir uns auch in den kommenden Folgen wieder dezidiert äußern. Ich sage tschüss und habt Spaß am Fußball.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte auch nochmal den Hinweis geben, dass gerne Fragen gestellt werden dürfen. Alles, was euch irgendwie einfällt an Eindrücken subjektiver Art, die ihr zu irgendeinem Spieler oder irgendeinem Team habt, gerne her damit. Wir werden versuchen, aus Datensicht draufzuschauen und dann darauf in einer der nächsten Folgen einzugehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Read the Game, der Podcast.